Wie werdet ihr morgens wach? Jetzt meine ich nicht, in welcher Stimmung werdet ihr morgens wach? Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, sondern ich meine eher, wie passiert das, dass ihr wach werdet? Gibt es vielleicht eine freundliche Berührung, die euch weckt? Oder ist das jetzt in der helleren Jahreszeit das Licht, das uns schon wach macht? Ich vermute, in den meisten Fällen geht es ums Gehör. Das, was uns am meisten weckt, ist das Ohr, beziehungsweise das, was so an unser Ohr dringt. Schön, wenn das angenehme Geräusche sind, die uns wach machen. Das ist ja wirklich wunderbar, wenn früh am Morgen die Vögel schon zu hören sind und man davon weck wird. Schöner ist es natürlich eigentlich, wenn es der Wecker ist und man nicht schon vorher wach wird. Aber bei den Weckern gibt es ganz unterschiedliche Töne, solche, die man gerne hört und solche, die einem auf den Wecker gehen. Es gibt sogar fromme Wecker, die sind gar nicht immer angenehm. Ich erinnere mich an eine Kollegin früher im Pius-Hospital, Schwester Bernadette, die war in einem Klosterinternat aufgewachsen und da war es üblich, dass morgens, sehr früh am Morgen, eine Nonne in den Mädchenschlafsaal reinkam und laut durch den Saal rief: Gelobt sei Jesus Christus! Und dann mussten alle aus dem Bett springen und antworten: In Ewigkeit Amen! Das klingt irgendwie anstrengend, finde ich. Das erste Lied, das wir heute im Gottesdienst gesungen haben, war eben das: Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Das ist eines der bekanntesten Lieder von Jochen Klepper. Und mit diesem Lied hat er den Predigttext aus Jesaja 50 verdichtet. Er hat sich anregen lassen von dem Gedanken, dass Gott alle Morgen das Ohr des Propheten weckt. Und Klepper hat dann ein Morgenlied daraus gemacht. Und dieses Lied, das kann uns mit seinen klaren Worten und mit seiner schwungvollen Melodie ganz gut in den neuen Tag hineintragen. Der Bibeltext selber ist auch ein Lied, allerdings kein Morgenlied im engeren Sinn. Alle Morgen weckt er, Gott, mir das Ohr, so fängt das an. Und der Gedanke ist, dass Gott unser Gehör weckt, dass Gott unseren Hörsinn aktiviert. Dass ich höre, wie Jünger hören. Also es geht gar nicht um eine bestimmte Weckmethode, gar nicht darum, dass wir etwa morgens sanft am Ohr gezupft werden, sondern es geht um eine Hörschule. Der Prophet beschreibt sich selber als einen Hörschüler. Er lernt jeden Morgen das Hören neu. Und mit dem Hören lernt er das Sprechen. Denn auch dabei ist er ein Jünger, ein Schüler, der eine gelehrige Zunge hat, damit er zur richtigen Zeit das Richtige sagen kann. Hören lernen, sprechen lernen, beides gehört eng zusammen. Wir kennen das sicher von Kindern, die eine Beeinträchtigung beim Hören haben, wie schwer es ihnen dann fällt, das Sprechen zu lernen. Und wie gut ist es, dass es heute schon andere Verständigungsmöglichkeiten und Hörhilfen gibt. Aber wir kennen das auch von Menschen, die einfach nicht die Geduld oder auch nicht das Interesse aufbringen, um richtig zuzuhören. Wer nicht zuhört, der hat selten etwas Hilfreiches zu sagen. Dass der Prophet in unserem Bibeltext etwas zu sagen hat, das hat darin seinen Grund, dass er das Zuhören richtig lernt. Und das ist für ihn eine harte Schule gewesen. Unser Bibeltext, der gehört zu den sogenannten Gottesknechtsliedern im Propheten Jesaja. Das ist im zweiten Teil des Jesaja-Buchs. Und dieser Gottesknecht, der hat einen schweren Auftrag. Er soll den Gefangenen in Babylon Mut zusprechen. Er soll sie trösten. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Das soll seine Botschaft sein. Aber die, die so angesprochen werden, die weisen allen Trost zurück. Vielleicht sind sie schon so mutlos, dass sie von neuen Perspektiven gar nichts mehr hören wollen. Oder sie sind so müde, dass sie sich keine neue Hoffnung mehr einflößen lassen wollen. Vor allem aber ärgert sie ein bestimmter Teil dieser Botschaft des Propheten. Dass da von Vergebung die Rede ist, das ärgert sie, denn sie fühlen sich überhaupt nicht schuldig. Die missliche Lage, in der sie sind, in der Gefangenschaft in Babylon, die sehen sie als ein böses Schicksal an, als einen Unfall der Geschichte, aber ganz bestimmt nicht als Folge ihrer eigenen Schuld. Und darum wollen sie sich auch nicht trösten lassen, denn wer Vergebung annimmt, der müsste sich ja zu seiner Schuld bekennen und das wollen sie gar nicht. Und darum wird der Prophet geschmäht, angespuckt, geschlagen, der wird so fertig gemacht, dass er am Ende einen Anblick bietet, der ein richtiger Widerspruch ist zu der Botschaft, die er verkündet. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. So steht's bei Jesaja im Kapitel 53. Also an diesem Boten ist nichts Mutmachendes zu sehen. Er sieht eigentlich selber aus wie ein schlimm Bestrafter. Hat da was nicht geklappt mit seiner Hörschule? Hat sich der Gottesknecht verhört, wenn seine Botschaft gar nicht ankommt? Hätte er vielleicht besser auf seine Zuhörer achten müssen, denen er predigt, damit er bei denen auch richtig landen kann? Das kann man sich gut vorstellen, dass das eine große Versuchung ist, den Leuten so nach dem Mund zu reden oder nach den Ohren zu reden, dass man gut ankommt bei ihnen. Hören, reden, was die Leute hören wollen. Ausrichten, was willkommen ist, was gewünscht wird. Aber das ist gerade die Hörschule, durch die der Prophet muss. Gott hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück, das zu sagen, was Gott mir aufträgt. Der Prophet weiß, auf Gott zu hören und dann zu reden, das kann einem auch ganz schön Ärger einbringen. Es kann sein, dass das überhaupt nicht gehört werden will, aber er hält sich trotzdem daran. Jochen Klepper, der diesen Teil des Bibeltextes, hat diesen Teil des Bibeltextes so in Worte gefasst: Gott will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück, hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. 1938 hat er diese Verse gedichtet. 1938, das war die Zeit, in der viele in Deutschland sich einbildeten, so richtig erwacht zu sein. Erwacht zu neuer Größe und Stärke. Deutschland erwache, das war ja oft genug gepredigt worden. Und diejenigen, die Deutschland angeblich geweckt hatten, die hatten dafür so richtig auf die Pauke gehauen und den Mund so richtig vollgenommen. Lautstarke, größenwahnsinnige Propaganda hatten sie verbreitet. In Wirklichkeit haben sie die Deutschen damit in eine Art Delirium hineingequasselt und dann alles daran gesetzt, dass Deutschland gerade nicht wirklich aufwacht, sondern im Delirium, im Rausch bleibt. Wer in dieser Zeit in Deutschland ankommen wollte, der musste dem Volk und vor allem seinen Machthabern nach dem Mund reden. Der musste sich in die Verhältnisse fügen, der musste den selbstgemachten, selbstgerechten Größenwahn mitmachen. Und weh dem, der da andere Töne anschlug. Jochen Klepper war nicht gerade ein Held, der war eher ein feinsinniger Poet. Aber als solcher hat er trotzdem klare Worte gefunden. Was vielleicht zuerst einmal wie ein fröhliches Morgenlied wirkt, das ist vor allem eine klare Stellungnahme. Ich füge mich nur Gott und keinem anderen. Das bringt er damit zum Ausdruck. Ich weiche nicht zurück. Die Drohungen der Nazis, die können mir nicht den Platz anweisen. Ich habe in Gott mein Genüge und in seinem Wort finde ich mein Glück. Wenn ich nur ihn vernehme, dann werde ich nicht zu Schanden. Das hat Jochen Klepper gedichtet, obwohl er allen Grund hatte, schon früh am Morgen von seinen Sorgen und Ängsten geweckt zu werden. Klepper stand damals unter großem Druck, vor allem deshalb, weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war und ihre gemeinsame Tochter als Halbjüdin galt. Die Familie war in große Gefahr geraten. Trotzdem, mehr als die großen Töne, die die Nazis gespuckt haben, hat für Klepper der Zuspruch von Gott gezählt. Mit seinem Wort hat er jeden Tag begonnen und er hat immer wieder erlebt, dann schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Jochen Klepper hat sich viel mit diesem Gottesknecht aus dem Buch Jesaja beschäftigt. Und schließlich ist dessen Geschick auch sein eigenes geworden. Die Nazis haben ihn, seine Frau und seine Tochter so fertig gemacht, dass es sie in den Tod getrieben hat, in den Suizid. Kein Held, Jochen Klepper, und auch kein Happy End für ihn. Und trotzdem war er bis in den Tod überzeugt davon, Gott wird mich gerecht sprechen, Gott löst mich aus den Banden und was ich bei Gott gelte, das ist das Einzige, was zählt. Jochen Klepper hat den Machthabern nicht nach dem Mund geredet, sein ganzes Leben lang nicht. Und darum hat er sehr viel Widerspruch bekommen. Aber gerade so hat Jochen Klepper Worte gehabt, die wirklich trösten können und durch die müde und entmutigte Menschen neue Kraft bekommen. Für mich ist das stärkste Lied von Jochen Klepper sein Adventslied, Die Nacht ist vorgedrungen. Und weil der Palmsonntag ja der Sonntag ist, an dem ein Bibeltext gelesen wird, der immer auch in der Adventszeit vorkommt, nämlich der vom Einzug Jesu in Jerusalem, will ich von diesem Adventslied auch noch ein bisschen was sagen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Das passt eigentlich hervorragend auch zur Woche vor Ostern. In der tiefsten Nacht, da ist schon das Licht zu spüren, da ist schon zu sehen, da kommt etwas ganz anderes, was uns Mut macht, was uns wieder ganz neu auf die Beine stellt. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Und dann diese wunderbare Strophe: Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Am Palmsonntag geht unser Blick zu Jesus. Zu Jesus, in dem die Christen ganz besonders das Bild des leidenden Gottesknechtes wiedererkennen. Heute haben wir ihn in Jerusalem einreiten sehen, von einer großen Menschenmenge enthusiastisch gefeiert. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Es wäre ein leichtes gewesen für Jesus, auf dieser Begeisterungswelle weiterzureiten. Es wäre ein leichtes gewesen, den Menschen einfach nach den Ohren zu reden und sich in die Rolle zu fügen, die sie ihm zugedacht haben. Einfach das zu machen, was sie erwarten von ihm. Aber Jesus war wie kein anderer in der Hörschule Gottes. Und so hört er aus dem begeisterten Hosianna-Gejubel das heraus, was Hosianna eigentlich bedeutet. Eigentlich heißt das, rette uns doch. Das kann Jesus aber nicht, wenn er den Leuten nach dem Mund redet. Das war ja gerade die teuflische Versuchung, den Leuten das zu geben, was sie wollten. Jesus kann nicht retten, wenn er das Thema Schuld auslässt. Retten kann er die Menschen nur, wenn sie sich auch darauf ansprechen lassen. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Schnell ist die Stimmung gekippt. Aus dem Hosianna ist das Kreuzige ihn geworden. Aus den Palmwedeln wurden die Prügelstöcke und dem König von Israel ist die Dornenkrone aufgezwängt worden. Gott sei Dank ist Jesus nicht zurückgewichen. Gott sei Dank ist er dabei geblieben, was er als Wort und als Willen Gottes erkannt hat. Er hat den Kopf hingehalten für uns. Und das ist es, was uns rettet. Was Menschen tröstet und was Menschen rettet, das ist ganz selten das, was uns angenehm in den Ohren klingt. In Gottes Schule können wir lernen, genau hinzuhören. Können wir lernen, uns ansprechen zu lassen auf das, was unser Leben belastet. Können uns ansprechen lassen auf das, wo unser Leben einfach in eine falsche Richtung sich entwickelt, wo wir auf dem falschen Weg sind. Wir können uns von Gott das Ohr wecken lassen. Und dann können wir zu Gottes Wort und zu seinem Willen stehen. Amen.